Also eine Erkenntnis ist, glaube ich, ganz essentiell für mich gewesen. Hör mal lieber nicht zu sehr auf die anderen Männer, sondern hör mal lieber auf die anderen Frauen. Ja? Und schau mal, wie die das aus einem anderen Blickwinkel sehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Partnerschaftsbonus, dem Podcast für Väter und werdende Väter, die eine gleichberechtigte Beziehung wollen. Hier spreche ich mit Vätern, die sich dafür entschieden haben, die vielen Aufgaben rund um Kindererziehung und Haushalt in ihrer Beziehung gleichberechtigt aufzuteilen. Sie erzählen mir, warum sie das machen und was sie daran schätzen. Sie erzählen mir aber auch von den Schwierigkeiten, die sie hatten und die sie noch haben. Und sie geben Tipps für andere Väter, die sich zu Hause aktiver einbringen wollen. Mein Name ist Matthew und ich freue mich, dass ihr da seid. So, ja, herzlich willkommen zu Folge 2. Heute spreche ich mit Martin, aber nicht mit dem gleichen Martin wie aus Folge 1, mit einem anderen. Es war eigentlich gar nicht so geplant, weil ich dachte, das verwirrt ein bisschen, aber es hat einfach mit Terminfindung und so, mit Aufnahmen nicht geklappt und ja, ich glaube, ich kriege das auch hin. Martin und seine Frau haben 3 Kinder und er arbeitet in Teilzeit in der IT-Branche. In unserem Gespräch reden wir über Rollenmodelle bzw. über den Mangel an Rollenmodellen für Väter, die gleichberechtigt leben wollen. Wir reden auch über Führungsverantwortung und Teamleitung, wie das auch in Teilzeit klappen kann und was man als Elternteil lernt, was vielleicht extra Kompetenzen sind, die man bei der Erwerbsarbeit einbringen kann, die vielleicht andere nicht unbedingt haben. Und wir reden auch über die Care-Arbeit selbst und an wen man sich wenden kann, wenn man Hilfe holen möchte, wie man dazulernen kann, wenn man ein besserer Vater werden will. Und das ist vielleicht so für mich die zentrale Botschaft bei Martin, dieser Motivation, besser zu werden als Vater. Und wenn man selber nicht weiter weiß, zu gucken, an wen man sich wenden kann, wo es Informationen gibt, dass man das auch selber machen kann und nicht einfach sagt, weiß ich nicht, kann ich nicht. Genau, eine Information habe ich noch für euch. Die Website ist fertig. Das ist partnerschaftsbonus-podcast.de. Da sind natürlich die Folgen drauf, aber da sind auch Bücherempfehlungen. Und das sind Bücher, die mir als Vater geholfen haben, und auch die relevant sind zu den Themen aus den Gesprächen. Da sind erstmal, glaube ich, 5 Bücher und es werden dann mehr und mehr über die Zeit. Genau, schaut euch das mal an. Da ist auch die E-Mail-Adresse, die ich auch in die Shownotes packen werde. Da freue ich mich, wenn ihr Kontakt aufnimmt. Genau, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Martin, herzlich willkommen hier im Podcast.
Hi Matthew, schön hier zu sein, ich freue mich.
Schön, ja. Ich habe dich sozusagen erwischt auf dem Weg nach Hause. Wir haben jetzt nachmittags, bist jetzt fertig mit der Erwerbsarbeit für den Tag und es geht nach Hause. Ich wollte dich fragen, was gab es Schönes heute und worauf freust du dich heute noch?
was gab es Schönes heute? Ich bin heute pünktlich losgekommen. Das ist immer schon mal eine gute Sache. Nicht die einfachste Sache. Mhm. Ich sage immer gerne, ne, da, so gegen 8, wenn ich alle Kinder abgeliefert habe, dann ist das Schwerste des Tages eigentlich schon durch. Mhm. Ne? Dann fahre ich ja meistens so 20 Minuten Fahrrad bis zur Arbeit. Das ist auch immer für mich eine Art von Erholung. Ja, ich brauche die jetzt am Morgen nicht, aber es ist schon so, runterkommen, ein bisschen nochmal von dem Stress am Morgen, Gedanken anders ausrichten, komm auf Arbeit, es gibt keine großen Probleme, das ist schon mal auch nicht schlecht. Man kommt gut in den Tag rein. So war es heute und das, so lief es dann auch den ganzen Tag so lang hin. Ich hatte jetzt keine großen Dramen und das ist gut, weil dann bin ich im Privatleben auch weniger belastet. Ne? Mhm. Worauf ich mich heute freue, ist, ich werde jetzt gleich nach Hause fahren, wahrscheinlich nicht direkt nach Hause, sondern zu einer Freundin, die Kids und meine Frau machen heute gebrannte Mandeln mit anderen Kindern und so. Und naja, ich hoffe, die werden dann Spaß haben und dann hoffe ich, dass ich auch was abkriege. Ne? Genau.
Cool. Ja, also wir sind direkt beim Thema. Du hast ja gerade erwähnt, alle Kinder in die Kita gebracht. Also ihr habt 3 Kinder und trotzdem schafft er das auch gleichberechtigt zu gestalten. Das ist, glaube ich, eine wirkliche Seltenheit. Mhm. Und genau, ich habe mich da sofort gefragt, wie schafft ihr das? Wie war das auch? Wie kam es dazu? Wolltet ihr immer 3 Kinder?
Ja, also ich würde mal sagen, gleichberechtigt ist, glaube ich, immer so ein sehr subjektives Wort. Ne, gibt es ja objektiv meines Erachtens nicht so richtig. Ich hoffe, dass es sehr gleichberechtigt ist. Ich empfinde es so. Ob das meine Frau immer so empfindet, ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ich glaube, wir reflektieren das oft genug. Und ich hoffe, dass ich mein Share sozusagen beitrage zu unserem alltäglichen Leben. Ja, wie es dazu kam, von biologischer Seite brauche ich das, glaube ich, nicht zu erklären. Aber wir wollten mehrere Kinder haben. Wir wollten 4 haben ursprünglich. Mhm. Ich bin jetzt mit 3 sehr glücklich, ehrlich gesagt. Ja, das ist für mich völlig ausreichend. Das ist ein guter Trade-off zwischen, man muss wirklich was tun dafür, aber man kann halt auch die Lorbeeren letzten Endes mitnehmen. Man hat Zeit auch noch für die Kinder. Mhm. Das ist, denke ich, das, was dann am letzten Endes immer so ein bisschen hinten runterfällt, die Zeit, die man mit dem einzelnen Kind hat, letztlich, wenn man mehrere Kinder hat. Mhm. Ne? Und da möchte ich keine weiteren Kompromisse eingehen, ehrlich gesagt. Ne? Da bin ich jetzt, fühle ich mich gut mit.
Mhm. Ja. Und wie habt ihr die Elternzeit aufgeteilt? Wie war das dann?
Ja, das siehst du, da fängt es schon an mit der Gleichberechtigung, würde ich sagen. Ich habe immer 3-4 Monate genommen. Ich glaube, 3 Monate habe ich genommen. Mhm. Oder waren es 4? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, immer 3. Mhm. Ne? Im Nachgang würde ich sagen, ach, ich hätte eigentlich viel mehr machen müssen. Es ist mir im Leben ist mir nichts entgangen. Ich hatte bis auf beim ersten Kind eigentlich immer auch ein positives Feedback und eine Unterstützung von der jeweiligen Firma, an der ich damals gearbeitet hatte und jetzt gerade arbeite. Und von daher denke ich, ginge noch mehr. Ich glaube, man sollte das als Vater auch unbedingt machen. Mhm. Ja, also es bringt einen ganz viel. Erstmal ein bisschen Demut. Definitiv, ne, vor dem, was die Mutter, die Frau letzten Endes leistet, vor dem Aufwand, den man mit Kindern einfach hat, den man vielleicht so manchmal gar nicht sieht, den man erst sieht, wenn man wirklich fulltime dabei ist. Und was ich schön fand, ist, ab dem 2. Kind hat man sich dann auch sehr viel intensiver mit dem jeweils davorherigen Kind beschäftigt, weil das war dann meistens so ein bisschen der Masterplan. Ne? Also das aktuelle Baby letzten Endes, da war halt viel noch sehr mutterlastig und mit dem anderen Kind, aber damit habe ich mich dann immer viel beschäftigt. Und jetzt bei unserem 3. Kind, da bin ich nochmal intensiver auch beim Kleinsten mit reingegangen. Habe ich gesagt, ich möchte mich da einfach sehr viel mehr auch drum kümmern, die Nachtphasen besser betreuen und solche Sachen. Ja, und ich glaube, das ist mir tatsächlich ganz gut gelungen. Mhm. Und ich fühle mich wohl damit und ich habe selten mit meiner Frau einen krassen Streit darüber, dass irgendwie wenig passiert oder irgendwas vernachlässigt wird. Ich bin halt wahrscheinlich, was so typisch Männerstereotyp ist, manchmal sehr vergesslich. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich glaube, sonst haut es einigermaßen hin.
Hm. Ja. Okay, ja, spannend. Und ja, ich würde auch gerne fragen, wie habt ihr das vorher besprochen? Wie habt ihr das dann zusammen entschieden, wie ihr da angehen wollt mit der Familienarbeit?
Ja, also meine Frau hat von Anfang an gesagt, also damals war sie ja noch nicht meine Frau, sondern meine Freundin, wir haben erst nach dem 1. Kind geheiratet, hat damals gesagt, wenn wir Kinder wollen, dann möchte sie das auf alle Fälle partizipatorisch machen, 50-50. Mhm. Ja, also jeder soll seinen großen Teil dazu beitragen. Sie wollte keine Abhängigkeit von mir, ich wollte das auch eigentlich nicht. Ne? Und für mich war es auch immer so, dieses klassische Rollenmodell war für mich nicht nahbar. Es hängt ja auch damit zusammen, dass ich letzten Endes in der ehemaligen DDR geboren wurde und dass meine Eltern immer fulltime gearbeitet haben. Eine Hausfrau gab es bei uns nicht. Und auch bei meinen Freunden habe ich das nicht gesehen. Also kann mich in meiner Kindheit nicht erinnern, dass irgendeine Mutter zu Hause war, sondern die haben alle gearbeitet. Und dementsprechend war das für uns eigentlich so der ganz normale Weg.
Mhm. Ja?
Genau.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass man thematisiert, das, was sichtbar ist, die Frauen sind arbeiten gegangen, weil da ist dann noch die Care-Seite sozusagen, die Care-Arbeit zu Hause. Und wie war das dann bei euch oder in deinem Freundeskreis, die anderen Eltern, die du gesehen hast, wurde die Care-Arbeit auch paritätisch auch von den Vätern, die in der DDR aufgewachsen sind, auch gleichberechtigt übernommen? Oder?
Ich glaube, da sind die damaligen Mütter sicherlich eine bessere Informationsquelle als ich. Ich habe das subjektiv nur wahrgenommen, ne? Meine Mutter hat und mein Vater, beide waren selbstständig am Ende in den 90er Jahren. Also sie hatten sehr, sehr viel gearbeitet. Wir waren sehr oft alleine zu Hause oder einfach bei Freunden. Also ich kann mich entsinnen, wir sind entweder in den Wald gegangen oder wir waren auf dem Spielplatz oder wir waren halt bei Freunden unterwegs. Mhm. Ich habe kaum Erinnerungen daran, wie waren das jetzt eigentlich genau jeden Tag, wer hat da welche Aufgaben übernommen. Also meine Mutter hat sich auf alle Fälle um die Wäsche gekümmert. Ich kann mich auf alle Fälle daran erinnern, dass meine Mutter mit uns die Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Mein Vater, der war meistens wirklich bis spät arbeiten, kam dann nach Hause, hat sich ausgeruht. Dann mussten wir meistens schon ins Bett. Was danach passiert ist, kann ich schlecht beurteilen. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ungefähr 11 war, das heißt, oder 12. Also das ist für mich auch noch eine sehr neblige Erinnerung. Mhm. Ja, also Haupterinnerung meiner Jugend ist meine alleinstehende Mutter letzten Endes. Mhm. Und wie das vorher gewesen ist, ist für mich sehr schwierig, also aus eigener Erinnerung sehr schwer zu begreifen. Wenn ich mit meiner Mutter drüber rede, bekomme ich natürlich ihre Sicht der Dinge und mit meinem Vater ist es, glaube ich, sehr schwierig, darüber zu reden. Von daher kann ich da relativ wenig zu sagen. Ne? Mhm. Genau.
Das finde ich ganz interessant, genau, dass diese Frauen, die sehr viel gearbeitet haben, auf jeden Fall Role Models waren, wie man sich das vorstellt, wie Mütter leben sollen, dass sie eben nicht im Arbeitsmarkt drunter leiden sollten, aber ich sehe da auch keine Role Models unbedingt für Väter, wie man als Vater leben kann.
Ja, also das empfinde ich auch so. Ja, ich habe, also wenn man, ich denke, ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Ne? Seit 10 Jahren gehe ich Teilzeit arbeiten, seit 10 Jahren habe ich Kinder, jetzt mittlerweile 3. Mhm. Meine Frau geht auch Teilzeit arbeiten. Diese ganze Setting habe ich eine ganze Weile und es ist natürlich wäre gelogen, wenn ich sage, das hätte ich mal voll durchgezogen, hätte das nie hinterfragt. Es gibt genug Situationen, in denen ich selber gezweifelt habe, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Man sieht es meistens so, was machen die anderen, wie funktioniert deren Leben. Ne? Man sieht, wenn man sich mit anderen trifft, meistens den Happy Part. Also sozusagen so eine Art subjektive Wahrnehmung, auch wie das Leben der anderen funktioniert. Der Instagram-Effekt, wenn man so möchte, plus im Real Life. Und dann fängt man schon an zu zweifeln. Und das Fehlen von Rollenmodellen ist im Prinzip dann aus meiner Sicht schon schwierig, weil du dann nicht sagen kannst, naja, wie sieht denn das bei anderen aus, die das genauso leben wie du? Wie haben die das erfolgreich gemeistert? Mhm. Kannst du zu jemandem hingehen, mit dem darüber sprechen und der erzählt dir dann, was die Schwierigkeiten sind oder auch die Happy Moments, was auch immer, ne? Aber wo du dich einfach mal ein bisschen auf dem Niveau unterhalten kannst. Wenn ich mich mit anderen Männern unterhalte, auch Väter, dann ist es meistens schwierig, weil das steht so ein bisschen zwischen uns, würde ich sagen. Das ist einfach das Arbeitsmodell. Ne?
Wie sieht es in deinem Freundeskreis aus? Gibt es andere Väter, die in Teilzeit arbeiten, um sehr viel mehr zu Hause übernehmen zu können?
Ich habe einen Bekannten, der ist Feuerwehrmann und alleinerziehend. Das ist nochmal viel extremer. Ja, der hat normalerweise Nachtschichten, der hat lange Schichten, auch 12 Stunden zum Beispiel. Und für mich, auch wenn wir, sage ich mal, in vielen Sachen völlig unterschiedlich sind, ist er für mich trotzdem so ein gewisser Vorbild, weil der ganz viele Sachen, er muss alles selber machen, so für sein Kind. Ne? Ich muss nur einen Teil selber machen. Mhm. Und wir sind ungefähr gleich alt. Ich glaube, er ist 2 Jahre jünger als ich sogar. Und das ist so ein Angriffspunkt, wo ich sage, da kann man über solche Themen reden. Auch wenn es nochmal was anderes ist, logischerweise. Ja. Aber zumindest mal ist da eine Erfahrung, die sich außerhalb des großen, sage ich mal, klassischen Modells befindet. Ja, das ist nicht Mehrheit, das ist Minderheit. Das ist halt jemand mit einem ganz speziellen, meinetwegen Problem oder einer ganz speziellen Herausforderung in seinem Leben. Und nichtsdestotrotz, dass er unterschiedlich ist, denke ich mal, mit ihm kann man über solche Sachen auf unsere Art und Weise reden, muss man so sagen, ja. Mm. Genau.
Ich finde es auch sehr interessant, du hast gerade erwähnt, du machst das seit 10 Jahren, also ja. Ihr habt seit 10 Jahren Kinder und seitdem bist du auch durchgehend in Teilzeit
genau,
gewesen. Ja. Das ist, da kann man kaum mehr von einem Karriereknick sprechen, sondern das ist so eine New Normal für euch. Ja. Das ist wirklich das Modell, was ihr jetzt habt, das funktioniert. Hm. Wie war das für dich, auf Teilzeit runterzugehen?
Das war gar nicht so leicht. Ja, ich bin immer noch eigentlich auch im Berufsleben sehr ehrgeizig. Mhm. Ne? Ich mache Sachen sehr, ich arbeite wirklich sehr gerne. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo ich denke, hätte ich jetzt keine Kinder, wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen. Aber ich habe ja trotzdem Karriere gemacht. So ist ja nicht. Ne? Und die Entscheidung für mich war insofern gar nicht mal so schwer. Weil ich habe vorher im Motorsport gearbeitet. Ich war 150 Tage im Jahr gar nicht zu Hause. Krass. Ich habe zwischen 16 und 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Mhm. Ja. Und ich wusste sofort, als das Kind da war, so kann das gar nicht weitergehen. Ja. Also dieser Arbeitsmodus, wie ich ihn jetzt gerade habe, das geht gar nicht. Es sei denn, ich möchte wirklich wenig mit meinen Kindern zu tun haben. Und das wollte ich aber nicht. Mhm. Ich wollte einen Einfluss auf meine Kinder haben. Ich wollte nicht nur dastehen als jemand, der ein Versprechen einlöst, ja, meine Frau sagt, du musst zur Hälfte da sein, ja, okay, ich mache das für dich, sondern ich wollte natürlich auch diese Chance nutzen und sagen, ich möchte ein präsenter Vater sein, mhm. ja, und von daher war das relativ einfach. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich sozusagen aus meiner Laufbahn ausgetreten bin, und ich habe danach in der Digitalbranche gearbeitet, in Teilzeit, und habe vor allem Marketing und solche Sachen gemacht. Und ich hatte Angst, dass das mich mein Leben lang verfolgen wird und mhm. dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Hat es dann aber gar nicht. So, ne? Also ich bin mit der Entscheidung völlig im Reinen. Mhm. Meine Frau und ich, wir verdienen gut genug, dass wir uns diese Teilzeit leisten können. Wir müssen auch wenig verzichten.
Das ist auch eine wichtige Frage. Ja. Wie kommt man da finanziell klar mit Doppelteilzeit?
Also man muss, glaube ich, aufhören. Also wesentlich ist, glaube ich, dass man sich auf die wichtigen Sachen fokussiert, mhm. dass man konkret überlegt, was braucht man überhaupt. Meine Frau und ich, wir sind da in der Hinsicht schon sehr minimalistisch. Wir versuchen wirklich nur das Wesentliche für uns irgendwie zu machen. So, ne? Die Wohnung muss nicht riesig sein, es müssen die Kinder natürlich Platz drin haben. Wir brauchen kein fettes Auto, wir machen auch keine riesen Urlaube irgendwo hin. Alles, was so im Rahmen ist, ich denke, dass wir unsere Kinder sehr, sehr mit Geschenken überschütten. Das ist vielleicht so ein kleines...
Das ist die Ausnahme.
Ein Dirty Pleasure, würde man sagen, so fast ein bisschen. Ne? Aber sonst für uns eigentlich relativ wenig. Und wir sind ja beide, also ich als Ingenieur, sie ist eine Lehrerin. Also unser Stundenlohn ist jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Von daher können wir uns das leisten. Mhm. Das begreife ich als absolutes Privileg. Ne? Ja. Das sieht bei anderen ganz anders aus. Und auch in unserem Freundeskreis würde ich sagen, haben wir nicht nur Akademiker, wir haben auch sehr viele Menschen, die unter, sage ich mal so, wie sagt man dazu, Blue-Collar-Workers, wie würde man das auf Deutsch sagen? Einfach
Arbeiterschicht,
sagt man, spricht man noch von Schichten und Klassen, ich weiß gar nicht, aber sowas in die Richtung. Ja. Ne? Und die müssen natürlich sich zeitlich schon ziemlich ins Zeug legen, um über die Runden zu kommen. Ja. So, ne? Und das müssen wir nicht. Deswegen funktioniert das bei uns jetzt, glaube ich, ganz gut. Mhm. Hätten wir mehr finanziellen Druck, wüsste ich nicht, ob das nicht in irgendeiner Art und Weise toxisch für uns wäre. Ne? Wahrscheinlich schon.
Ja, das höre ich auch von vielen Vätern. Das, was hilft bei der Vereinbarkeit, ist halt die Flexibilität. Und es gibt Branchen, in denen die Flexibilität da ist. Also wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt, Homeoffice zu machen. Ne? Also, und es gibt andere Branchen, wenn das einfach überhaupt nicht geht, oder Schichtarbeit ist ja ein Klassiker. Wie soll dann sowas wie Vereinbarkeit, wie sieht Vereinbarkeit aus mit einem Schichtmodell? Mhm. Da gibt es Leute, die sich dazu Gedanken machen, aber überhaupt die Flexibilität, zum Beispiel Sachen Kindkranktage oder die Kita sagt, heute geht nicht. Und sowas muss irgendwie gestemmt werden. Und da fängt es an und da höre ich immer wieder, Flexibilität ist das A und O. Mhm. Und bei euch ist das so gegeben?
Ja, könnt ihr da euch arrangieren? Also natürlich, meine Frau als Lehrerin ist jetzt nicht die flexibelste, so, das ist klar. Da ist immer, jedes halbe Jahr wird ein Stundenplan vorgegeben, so, der muss halt eingehalten werden. Mhm. Der Vorteil ist natürlich, dass sie jetzt nicht 8 Stunden auf Arbeit sitzt, so, ne, sondern meistens hat sie ein paar Stunden, dann kommt sie nach Hause, muss zu Hause ihren Schreibkram machen, Prüfung kontrollieren, Prüfung präparieren, Unterricht vorbereiten, etc. pp., Management von Eltern und Kindern letztlich, ne? Bei mir ist es so, dass ich in, als Product Owner, also eher so, würde ich mal sagen, Management-Aufgaben übernehme, und die sind relativ flexibel. Es gibt natürlich unflexible Aufgaben, ein Kunde kommt, will einen Termin und der Termin ist fest, ist klar, den kann ich nicht schieben, aber es gibt halt genug Sachen, die ich schieben kann. Es gibt genug Sachen, die ich von zu Hause aus machen kann, wo ich sage, ich bin heute mal im HO, weil Kind krank, aber es kann sich eigentlich selber betreuen, es braucht nur jemand, der die Aufsicht hat, ne, so, das geht schon. Und da muss ich dir auch absolut recht geben, so, das sind Sachen, die funktionieren halt, sobald Flexibilität da ist. Ja. Wenn die nicht mehr da ist, dann wird es, denke ich, schwierig. Ich hatte auch da Freunde und Bekannte, die Frau Ärztin, der Mann Pfleger, drei Kinder. Ja, also das ist eine ganz andere Herausforderung. Da haben die Großeltern ganz viel, denke ich mal, auch mit beigesteuert. Und die hatten sowieso ein sehr intensives Familienkollektiv. Das hat, denke ich, ganz gut funktioniert. Da muss ich sagen, haben wir nicht so eine enge Bindung mit unseren Eltern. Das ist einfach so auch der Tatsache geschuldet, dass sie jetzt nicht in unserer Nähe leben, größtenteils. Und da sind wir ein bisschen auf uns allein gestellt. So, ne? Und, aber es funktioniert halt. Das ist halt möglich.
Du hast ja erwähnt, dass du als Product Owner arbeitest. Das heißt auch, es gibt ein Team, das du da leitest. Wie klappt das? Wie kommt das an bei den Mitarbeitenden, in Teilzeit zu sein und trotzdem diese Teamleitung zu haben? Klappt das?
Aus meiner Sicht klappt das schon. Ich glaube, ich habe bis jetzt auch in der Hinsicht nichts Negatives gehört. Am Ende ist man selber ja auch ein Role Model dafür. Am Ende gibt es da auch ganz viele, die Teilzeit eigentlich wollen, ne? Und ich glaube, auch wenn sie es da nicht tun, ihnen hilft es auch zu sehen, dass das grundsätzlich möglich wäre.
Ja.
Meine Aufgaben versuche ich sehr fokussiert anzugehen. Also natürlich spielt soziale Bindung eine große Rolle. Man kann also nicht immer nur arbeiten, man muss auch mal sich mit Leuten unterhalten, man muss das Bonding versuchen voranzubringen. Deswegen bin ich oftmals auch einfach in Smalltalk letzten Endes gebunden. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen halt diese ganzen Prozesse funktionieren, die ein PO anstößt und die er letzten Endes ins Team trägt. Mir ist, ich glaube, für mich ist essentiell, dass das Team eine gewisse Selbstständigkeit hat, oder die Teams sind ja mehrere mittlerweile. Das haben die alle. Und ich habe selten das Gefühl, ich trage irgendjemand mit der Schubkarre über die Schwelle. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Ich versuche, denen zu helfen. Das gelingt mir hoffentlich gut, müsste man sie mal fragen. Ich glaube, das ist so. Und ansonsten haben wir müssen nicht die ganze Zeit nebeneinander sitzen, um etwas zu tun. Ganz im Gegenteil. Die brauchen ihre Zeit für sich, wo die fokussiert arbeiten können, wo halt nicht so ein Management-Typ wie ich nervigerweise immer daneben sitzt und Fragen stellt. Mhm. Das versuche ich zu vermeiden. Und dadurch sind wir ein bisschen entkoppelt, haben aber jeden Tag mehrere Kontaktpunkte, an denen wir versuchen, die Sachen voranzutreiben.
Ich habe mich gerade gefragt, ob es vielleicht sogar förderlich ist für eine Führungskultur, Teilzeit zu vermehrt einzusetzen, weil es wirklich wegkommt von diesem Ich muss immer dabei sein, weil sobald man Teilzeit ist, ist man nicht ständig dabei, und dann kommt es darauf an, genau so eine Haltung zu haben, zu sagen, selbstautonome Teams und Mitarbeitende, die einfach damit zurechtkommen, und so eine Kultur, die gefördert wird, genau dadurch, dass man sagt, Führung kann in Teilzeit klappen.
Ja, also ich glaube, ich bin der lebende Beweis, ne, letzten Endes dafür. Ich glaube, das würde auch noch in höheren Positionen funktionieren. Ich merke aber zusehends, dass diese Abstimmungsarbeit fast meinen ganzen Arbeitsalltag letzten Endes frisst und ich wenig Zeit habe, in der ich alleine die Sachen erstmal vorbereite zum Beispiel oder irgendwie Sachen einfach arbeite. Man kennt das ja vielleicht, also ich weiß nicht, gibt sicherlich andere, die das Gefühl haben, wenn sie im Meeting sitzen, machen sie nichts, und wenn sie dann alleine sitzen, dann tun sie etwas. Ne? Das Gefühl habe ich auch manchmal. Man kann sich die Meetings nicht immer aussuchen. Manchmal hat man halt welche, wo man drinnen sitzt und denkt so, was will ich hier überhaupt? Ne? Ich bin hier völlig unnötig, völlig fehl am Platz. Man braucht mich nicht. Ich höre eine Stunde lang anderen zu, bringt uns allen nichts. Aber das ist nun mal der Gang der Dinge. Man ist ja auch, wenn man alleine arbeitet, nicht immer hocheffizient. Man macht nicht immer die zielgerichteten Sachen. Manchmal verwirrt man sich und man geht irgendeinen Nebenpfad und kommt letzten Endes vom Ziel ab. Ich glaube, es spielen aber noch andere Sachen eine Rolle letzten Endes. Ne? Als Vater und als Mutter lernt man Sachen, die man nicht lernt, wenn man keine Kinder hat. Ne? Also eine gewisse Stressresilienz, die kommt auf alle Fälle hinzu. Ne? Ein unbedingter Wille oder sagen wir mal eine Alternativlosigkeit, Probleme zu lösen. Wenn ich mal als Beispiel, wenn ich jetzt auf Arbeit irgendein Problem habe mit irgendeinem Mitarbeiter, ich könnte den theoretisch die ganze Zeit aus dem Weg gehen. Ja, ich könnte versuchen, den zu ghosten. Ich könnte auch versuchen, einfach was anderes zu machen. Vielleicht kann ich auch irgendwo eine Deadline reißen oder sowas. Das hat ja, weil ich Angestellter bin, auf mich jetzt eher eine indirekte Konsequenz. Mhm. Wenn Kinder Probleme haben, kann man das nicht verzögern. Wenn ein Kind in der Schule geschlagen wird, muss man sich drum kümmern. Wenn ein Kind gerade, sag ich mal, ins Wohnzimmer macht, dann muss man das Problem lösen. Wenn drei Kinder drei unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie der Tag abläuft, muss man das Problem lösen. Ja? Ja. Es gibt keine Alternative. Man kann sich nicht davor verstecken.
Ja.
Und das muss man lernen. Ja? Und man muss versuchen, auch die Emotionen zurückzuhalten, die eigenen. Und auch das ist, glaube ich, im Arbeitsalltag nicht immer, aber oft genug wichtig, dass man die Emotionen rausnimmt und versucht, die Sachen konstruktiv zu lösen. Also ist für mich ein Lernprozess gewesen, definitiv. Ich weiß nicht, andere können das vielleicht besser. War für mich challenging. Ja? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast Kompetenzen angeeignet aus Vater, die dich zu einem besseren Mitarbeiter oder
definitiv. Ja. Also das glaube ich. Da bin ich fest von überzeugt. Da muss mich erstmal jemand anders überzeugen. Ja? Und ich glaube, das kann man auch nicht beweisen.
Mhm.
Und es reicht ja, dass ich das glaube.
Würdest du dir in deinen Lebenslauf schreiben?
Dass ich Vater bin?
Dass du aufgrund deines Daseins als Vater das und das kannst, wird besser.
Also, ich glaube nicht, was ich reinschreibe, ist, dass ich in Teilzeit arbeite. Und was ich mache, ist, dass ich sowas in Interviews sage. Ne, wenn ich jetzt ein Jobinterview habe, es kommt jetzt nicht so häufig vor, ne, aber wenn ich ein Jobinterview habe, dann habe ich in der Vergangenheit das sofort erwähnt. Ich habe gesagt, Familie ist für mich absoluter Fokus. Und wer meine Arbeitskraft möchte, muss damit klarkommen. Ja? Und bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist das sehr gut angekommen. Bei denen davor war das auch nie wirklich ein Problem. Hab das noch nicht erlebt, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Ganz im Gegenteil, meistens hat das zu einer fruchtbaren Diskussion geführt. Und die führt ja auch dann letzten Endes dahin, was du bieten kannst, ja, und was du, wie du dir deine Arbeit vorstellst. Und das ist auch ganz wichtig abzugleichen, glaube ich. Ne?
Ja. Wir haben jetzt ziemlich viel über die Erwerbsarbeit gesprochen. Lass uns jetzt ein bisschen über das Leben zu Hause sprechen. Du hattest ja erwähnt, eure Eltern sind geografisch ziemlich weit weg. Das heißt, ihr habt nicht diese Ressourcen. Wie schafft ihr es trotzdem, Zeit für euch zu zweit zu finden?
Ja, das ist nicht so leicht. Ne? Ich glaube, also erstmal, es ist ja nicht so, dass nie jemand da ist. Ne? Jetzt erst vor ein paar Tagen war meine Schwiegermutter da, damit ich mit meiner Frau in die Philharmonie konnte. Da haben wir uns was Schönes angehört. Ja. Und das sind natürlich Glanzmomente, sage ich mal so. Aber ich kann das nicht jeden Tag beanspruchen letztlich. Ne? Kann aber auch generell niemand. Niemand kann seine Eltern wahrscheinlich jeden Tag beanspruchen in meinem Alter. Wir versuchen das, also es ist Planungsarbeit. Ne? Was ich auch merke, ist, manchmal will man das auch gar nicht. Manchmal möchte man vielleicht nicht, ist es nicht das erste Ziel, zu zweit was zu machen, sondern das erste Ziel ist erstmal für sich was zu machen. Ja? Und diesen Freiraum versuche ich für meine Frau irgendwie bewusst zu realisieren, dass ich sage, Schatz, du kannst jederzeit gehen, kommen, wie du möchtest. Das nimmt sie auch wahr und das ist für mich, auch wenn ich manchmal dann zu Hause sitze und denke, so, oh, ich wäre jetzt auch gerne... sie ist meistens auf irgendwelchen Rockpartys, ja, hier in Berlin, Star FM ist ja ein großer Radiosender, die machen halt alle 14 Tage hier, machen die Partys und da geht sie gerne hin und ich denke mir auch so, ich würde auch gerne hingehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist ihr Ding, für sie ist es total wichtig und das ist eine Arbeit, die ich erbringe letzten Endes, dass es realisiert wird, ja, und andersrum ist genau dasselbe, ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Termin habe oder irgendwas, was ich mir gerne wünsche, was ich gerne machen würde, ich würde gerne ein Interview geben über meine Rolle als Vater zum Beispiel. Dann versucht sie das irgendwie in die Wege zu leiten. So versucht die Aufgaben zu übernehmen, die Kinder abholen oder ähnliches. Ne? Mir den Rücken frei zu halten.
Ja. Ihr kennt euch auch schon ziemlich lange.
Ja, wir kennen uns tatsächlich sehr lange, würde ich sagen. Wir haben uns kennengelernt, als wir 12 oder 13 waren. Ja, Kindergeburtstag. Ich entsinne mich.
Ist auch nicht so lange, bis euer erstes Kind dann auch in dem Alter.
Nee, ist nicht mehr lange hin, das ist nicht mehr lange hin. Ja. Muss man eigentlich mal sagen, fahren, was ist denn los? Ne? Nee, aber genau, aber wir haben uns ja nicht durchgehend, also wir waren nicht durchgehend zusammen oder sowas, sondern es gab Lebensphasen, in denen wir sind auseinandergegangen, sind wir in anderen Lebensphasen wieder zusammengekommen. Jetzt sind wir natürlich relativ lange schon zusammen. Ja, aber das war am Anfang, denke ich mal, eher so ein bisschen weniger, dann ein bisschen mehr und so weiter. Es ist natürlich total spannend, eine Person so zu kennen. Ich kenne immer noch meine Frau wenn ich das kenn, weiß, wie sie damals war mit 12, so, ne? Jetzt ist sie deutlich älter, logischerweise. Ja. Und das hat mir aber auch, ich meine, das hilft mir aber auch ein bisschen zu verstehen, dass ich die, dass die Sachen halt unendlich im Wandel sind. Du hast halt keine Statik in einer Beziehung. Hm. Ja, wir haben nicht mehr die Beziehung mit Anfang 20, ne, als Studenten, wildes Leben, ne, was da alles dazu gehört. Hm. Wir haben halt jetzt ein Leben als Eltern, als Professionals letzten Endes auch. Natürlich auch irgendwie unser Privatleben als zwischenmenschliche, auf zwischenmenschlicher Ebene. Aber das funktioniert alles anders. Und die Energie, die man in Sachen reinsteckt, ist auch eine ganz andere. Früher war alles locker. Jetzt hast du 3 Kinder. Du musst die Sachen planen und so. Und du musst emotional dann ja auch ready sein für das Bonding mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Mhm. Und das wird sich weiter wandeln, mhm, bis wir alt sind. Wir werden andere Menschen sein irgendwie in 20, 30 Jahren. Und das wird sicherlich auch eine spannende Sache sein, denke ich mal.
Ja, bestimmt. Und ihr hattet auch, also du hast ja auch am Anfang gesagt, es war dir eigentlich schon vorher auch wichtig, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Mhm. Das ist natürlich der eine Aspekt, mhm, von Familienarbeit und Care-Arbeit. Es gibt ja, ja aber andere Sachen, zum Beispiel Putzen, ja, Einkaufen, Kochen. Ja. Wie teilt ihr das auf?
Ja, also das versuchen wir aufzuteilen. Ich glaube, das fällt mir manchmal ein bisschen schwerer. Ich versuche eigentlich dafür zu sorgen, dass die Kinder irgendwo in die Einrichtung kommen und ich versuche sie dann, wenn ich die zeitliche Möglichkeit habe, abzuholen. Das ist, ich glaube, 3-4 Tage die Woche der Fall. Mhm. Wir haben verschiedene andere Rollen. Ich mache das Essen. Ich bin derjenige, das Abendessen macht, das Mittagessen macht. Ich bin derjenige, der Frühstücksdosen letzten Endes auch vorbereitet für alle. Und ansonsten versuchen wir den Rest so teilweise auf Tagesbasis abzusprechen. Ja, meine Frau ist wirklich hinterher, was so die Reinheit angeht, dass alles sauber ist und so. Aber das delegiert sie halt auch. Und da bin ich auch dankbar, ehrlich gesagt. Ich bin auch froh, wenn ich einfach mal stumpf irgendwas mache und mir das gesagt wird, was ich zu machen habe. Ich muss nicht alles hinterfragen und nachdenken und so. Das habe ich den ganzen anderen Tag so, ne?
Manchmal ist das, finde ich, auch total belohnend, einfach Staub zu saugen.
Ja.
Und danach ist einfach sauber, weil manchmal mit den Kindern hat man das Gefühl, die Kinderbetreuung gestaltet sich manchmal so schwer und man will einfach nur durch die Zeit kommen und am Ende ist irgendwie kein Ergebnis, außer dass die Kinder noch am Leben sind und alles halbwegs funktioniert. Aber beim Putzen ist es schon, am Ende sieht es einfach schön aus.
Ja. Na, so geht es mir beim Essen machen, wenn alle zufrieden sind. Das ist jetzt meistens eher so ein Jackpot, dass alle zufrieden sind letztlich, ne? Aber das sind natürlich schöne Sachen. Ich bin auch total glücklich, wenn ich die Kinder rechtzeitig in die Einrichtung gebracht habe. Das ist auch ein Challenge jeden Tag und vielleicht in 80% der Fälle gewinne ich, in 20% schaffe ich es halt nicht rechtzeitig so. Und da zieht man schon ein bisschen was raus. Man hat was geschafft. Das sind kein Autoplay oder irgendwas, was ein Automatismus, der stattfindet. Das ist jeden Tag aufs Neue. Ist es eine Herausforderung. 10 Jahre lang. Oder 20, in unserem Fall.
Und was auch natürlich dazu gehört, hast du ja eigentlich gerade schon angesprochen, sich um die Kinder emotional zu kümmern. Ne? Also wenn dem Kind in der Kita was passiert oder in der Schule und wo man merkt, da ist was, sich also um das Kind zu trösten, wirklich da zu sein, das ist auch unsichtbar oder es kann oft übersehen werden, aber das ist ein wesentlicher Teil von dieser Fürsorge, da zu sein für die Kinder, um ihr Wohlergehen zu.
Ja, das fällt mir auch nicht so leicht wie meiner Frau, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ihr leichter fällt, aber sie kann es jedenfalls besser. So diese, wirklich, diese, wie sagt man so schön, grenzenlose, bedingungslose Liebe, kompromisslos, emotional für das Kind da zu sein, auch wenn die Sachen nicht rundlaufen, ja. Wenn es Stress gibt, in den meisten Fällen, sie ist wirklich auf der Seite der Kinder. Ich bin schon von den Sachen manchmal ziemlich schnell angenervt. Ja. Ich habe ja gesagt, ich bin ein emotionaler Mensch auch selber. Cool zu bleiben fällt mir nicht leicht. Aber nichtsdestotrotz versuche ich das. Ich glaube, ich versuche das aber auf einer anderen Ebene. Ja. Zum Beispiel meine Kinder, die haben natürlich irgendwie auch ihre Inhalte in ihrem Leben. So, der Große, der spielt halt gern Computer, der Mittlere zieht da jetzt mit. Und da bin ich halt gern dabei. Einfach zu sagen, hey, das macht ihr gut oder das ist eine coole Sache. Oder wenn wir zum Sport gehen. Ich selber mache Judo, der Mittlere macht Judo, dann freue ich mich darüber zu erkennen und ihn da zu befeuern, seine Fortschritte zu machen, ja. Und das ist eher so was ich cool finde, auch so einfach mehr so buddymäßig unterwegs zu sein, ja. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen für Jugendliche cringe, würde ich mal sagen. So alt sind meine Kinder noch nicht, dass sie das peinlich finden. Aber wir haben schon coole Gespräche. Und die auf einem Augenhöhe, auf der gleichen Augenhöhe stattfinden. Ja? Und da fühle ich mich jetzt wohl. Ich glaube, die Kinder fühlen sich jetzt momentan damit auch wohl. Wie das in Zukunft weitergeht, weiß ich nicht. Bei unserem 10-Jährigen, der wird jetzt ja sicherlich bald in eine Phase kommen, wo der sich sicherlich auch wünscht, dass wir weniger mit ihm zu tun haben. Das merkt man jetzt schon so ein bisschen. Er will halt auch allein in seinem Zimmer sein, mit seinen Freunden sich unterhalten, manchmal gar nicht erzählen, was los ist und so. Ein bisschen so in sich gekehrt, das fängt jetzt so an. Und das muss man akzeptieren, denke ich. Ne? Da kann man nichts ändern. Haben wir ja nicht anders gemacht.
Mit dieser Sache, die du erwähnt hast, gerade diese bedingungslose Liebe, die es vielleicht deine Frau leichter fällt, hast du das Gefühl, das hat mit deiner Identität als Mann zu tun, wie du aufgewachsen bist?
Vielleicht ist das so. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu erkennen. Aus meiner Sicht ist es so, ich habe Ziele auch für meine Kinder. Ja? Und ich finde es nicht besonders berauschend, wenn die in Gefahr sind. Also nehmen wir mal an, also ich komme ja selber aus einer, sag ich mal, eher so aus einer Arbeiterfamilie, ne? Und jetzt nicht irgendwie Bergbau oder sowas, aber schon Handarbeit. Ne? Und ich war einer der ersten, der studiert hat in meiner Familie. Ich habe einen akademischen Abschluss, ich arbeite jetzt so im Management letzten Endes. Und ich weiß, dass das harte Arbeit ist, dahin zu kommen. Wenn man nicht wie sagt man so schön, wenn man nicht diese Stereotypen vor sich hat, die das ja auch geschafft haben. Wenn man zum Beispiel in der Uni nicht weiß, wo man hin muss, wenn man nicht kapiert, was man machen muss, wenn man niemanden hat, der ihm sagt, ja, hier komm, schreib dich da ein, mach das so und so. Ne? Also wenn man also diese Hilfe nicht hat. Mhm. Und in der Schule hatte ich es auch schwer. Ich war auch ein bisschen ein Rowdy. Ne? Und ich glaube, dass ich mir da viele Dinge schwerer gemacht habe, als sie unbedingt hätten sein müssen. Ne? Und ich glaube, als Vater möchte man eigentlich gerne, vielleicht auch als Mutter, die Kinder vor diesen Erfahrungen schützen. Und das heißt, ich bin dann schon manchmal eher angegriffen, wenn irgendwas in diese Richtung schief geht, das Kind wieder irgendwas anstellt in der Schule, die Noten schlecht sind, er keinen Bock hat zu lernen. So. Und ich denke mir so, das ist so einfach. Man setzt sich 10 Minuten hin, macht das. Es ist für mich als Erwachsene, muss man ja auch sehen, ne? Ist wahrscheinlich, ich als Kind habe das auch als schwer empfunden. Ich sag so, ich kann jeden Tag 200 Seiten lesen. Es kann ja nicht schwer sein, einen Absatz zu lesen, so, ne? Aber so ist das halt. Man denkt das ja auch nicht rational durch in dem Moment. Und da habe ich manchmal schon ein bisschen so innerlich Wut, weil ich mir denke, ihr könntet euch das Leben so leichter machen. Aber es ist so schwer, den Kindern das zu erklären auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, sie werden ja in meinen Erfahrungshorizont erst reinkommen, indem sie selber diese Erfahrung machen. Ich kann diese Erfahrung ihnen nicht abnehmen. Und das ist so, das weiß jeder. Aber es fällt mir doch sehr schwer, das zu akzeptieren. Ja.
Das ist fast, glaube ich, so das Grunddilemma des Elterndaseins.
Ja.
Da zu sein für sie, aber ihnen die Autonomie zu geben, ihren Weg zu gehen.
Ja.
Es gibt ja diesen Sprichwort, ne? Als Eltern gibt man Kindern zuerst Wurzeln und dann Flügel. Also, dass es halt irgendwann in die andere Richtung geht.
Ja. Also, die. Und dann ist ja noch der Aspekt, es fällt ja dann als Arbeit auch auf mich zurück. Also ich habe ja auch Stress, wenn der Stress hat. Die sind ja nicht in der Lage, in einem bestimmten Alter alle ihre Probleme selber zu managen. Gibt's Probleme, bist du automatisch so der Co-Manager von diesen Sachen. Kind 1 und Kind, nennen wir es mal A, aus einer anderen Familie, haben Streit zusammen so und die haben Konflikte, können sich nicht lösen. Dann musst du anfangen. Also ist manchmal, kannst du nicht direkt mit dem anderen Kind reden, so, ne? Sondern fängst an, mit den Eltern zu reden. Überlegst du dir, wie kannst du machen? Ne? So eine Sachen passieren dann. Über Schule und Lehrer will ich erst gar nicht reden, die Anstrengung, die man da aufbringen muss, um da voranzukommen. So, ne? Und das heißt, ich weiß ja auch oft sage zu meinen Kindern, und das sollte ich vielleicht seltener sagen, ist, ihr verschwendet meine Zeit. Ja, Zeit, die ich gerne mit euch verbringen würde und nicht am Telefon und nicht mit einer E-Mail schreiben und nicht mit versuchen, eine Lösung zu finden, sondern eigentlich möchte ich mit euch da sitzen auf der Couch. Wenn ihr jetzt gerade zockt, dann zockt ihr. Wenn ihr gerade was lest, dann lest ihr oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und das ist für mich frustrierend. Ne? Ja. Kann ich mir manchmal nicht zurückhalten, das muss ich schon sagen. Dieser Frust.
Das kann ich total nachvollziehen. Du hast dich auch ein bisschen auseinandergesetzt mit der Theorie, glaube ich, ne? Also mit dieser Sorgearbeit, Care-Arbeit, warum das so ist, wie es ist, was Männer vielleicht erklärt oder was für Abwehrmechanismen Männer haben und wie man da reflektierter sein kann. Hast du da, was waren die Erkenntnisse, die du da rausgewonnen hast?
Also eine Erkenntnis ist, glaube ich, ganz essentiell für mich gewesen. Hör mal lieber nicht so sehr auf die anderen Männer, sondern hör mal lieber auf die anderen Frauen. Ja? Und schau mal, wie die das aus einem anderen Blickwinkel sehen. Weil, also man muss nichts über toxische Männlichkeit, denke ich mal, nicht zu viel Zeit verschwenden. Das ist ein großes Thema. Ja? Ob das nun auf Twitter, X oder irgendeiner anderen Plattform der Fall ist, ist ein Problem. Ich bin irgendwann auf einem Podcast oder einen Blog gestoßen von einem Typen, der, die Frau hat sich von ihm geschieden, er war allein und hat angefangen als Selbstheilungsprozess darüber zu schreiben, und ich fand das ganz interessant, auch wenn ich jetzt nicht in seiner Situation bin und hoffe auch nie sein werde, aber so die Reflexion über sich selbst und was er so für Fehler gemacht hat, die Fehler halt bei sich gesucht, so, und das fand ich schon mal ziemlich cool, und ich sagte, das ist gut, du kannst immer auf andere pointen, aber du musst ja letzten Endes auch gucken, was ist denn selber das gewesen, was du da an Mist fabriziert hast, ne? Da war irgendwie ein Beispiel, er wollte unbedingt NFL gucken und die Kinder, aber eigentlich hat er sich mit den Kindern der Frau zum Spielen verabredet, hat Ausreden gesucht, nur um dieses Spiel zu gucken und sowas, ne? Und das sind so diese kleinen Mikro Entscheidungen im Leben, die kumuliert dann irgendwann zu seinem Problem. Er hat sich geschieden, ist halt irgendwie Weekend Dad letzten Endes. Das hat letzten Endes dazu geführt. Über ihn bin ich auf einen anderen Blog gekommen, der heißt Liberating Motherhood oder so. Mhm. Eine US-Amerikanerin, und die ist sehr, sehr, sehr feminin oder feministisch, sagt man, feministisch. Auf eine ziemlich krasse Art. Sie pointet halt komplett auf Männer. Männer sind an allem schuld. Ja. Und es ist ja
erstmal oft recht.
Aber ja, es ist eine Abwehrreaktion gewesen meinerseits, aber ich habe gedacht, ich tue mir das jetzt mal an, ich lese mir das jetzt mal durch.
Hat es wehgetan?
Es tat dolle weh. Ne? Auf der einen Seite, sie hat recht,
ja,
und auf der anderen Seite dieses krasse Toxische auch von einer Frau zu hören. Es ist auch toxisch. Männer abwertend zu behandeln ist auch eine Art von Toxik. Ja, und aber nichtsdestotrotz, ich habe versucht, diesen emotionalen, toxischen Kram zur Seite zu schieben und zu sagen, wie die spricht, das ist ihre Sache. Ich versuche mal für mich die Sachen rauszuziehen. Es war sowas wie zum Beispiel, was sind die typischen Waffen, die Männer nutzen in einem Patriarchat?
Ja.
Zum Beispiel sich dumm zu stellen bei Hausarbeit. Jetzt habe ich schon zum fünften Mal die Wäsche auf Wolle oder was auch immer falsch gewaschen. Na, ich kann das halt nicht. Frau, musst du halt machen. Ne? Oder du willst das doch. Eine saubere Wohnung. Du willst doch, dass die Wohnung sauber ist. Dann kümmer du dich halt drum und so. Ne? Das sind so Mechanismen, die in jedem, also die ich erkannt habe, okay, die sind, das ist jetzt nicht weit hergeholt. Ich verstehe das schon, dass manche so versuchen, dass vielleicht auch ich sowas mal unterbewusst versucht habe. Also in der Regel ist das ja nicht so, dass du als Mann da hingehst und sagst, ich will meine Frau unterdrücken. Sondern das passiert ja eher so auf einer subjektiven, passiven Ebene. Ja, du hast ganz andere, also sagst einfach, deine Prioritäten sind wichtiger. Ne? Was diese Frau gesagt hat, ist, was ich ganz richtig fand, ist, man schätzt seine eigene Zeit immer als etwas Wichtigeres ein als die Zeit anderer. Ja, und das führt automatisch dazu, dass wenn du mehr Kraft, also mehr, wie soll ich sagen, Macht hast, dass du das durchsetzt. Und sobald eine Frau Kinder bekommen hat, ist sie in gewisser Weise in der Familie schon in einer gewissen defensiven Rolle. Du hast als Mann die Macht, sie zu zwingen. Kann man so sagen. Du kannst ja einfach weggehen. Sie kann das nicht so einfach. Ne? Viele Frauen können das nicht. 99% aller Frauen wahrscheinlich nicht. Oder Mütter. Und Männer machen das aber regelmäßig. Lassen ihre Frauen mit den Kindern alleine, ob sie das nun wollen oder nicht. Oder ob die Frau sagt, du brauchst hier nicht anzukommen. Komplizierte Geschichte, kann ich nicht so richtig drauf eingehen. Habe ich ja auch so jetzt für mich noch nicht erlebt. Aber diese Machtsituation existiert. Und ich habe überlegt, wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das in meiner Beziehung nutzen? Und wie kann ich das vor allem auf einfache Formeln runterbrechen? Weil ich will kein kompliziertes Rollenwerk, wie wir uns jetzt hier verhalten, weil sobald du anfängst, Regeln zu machen, denkst du auch nicht mehr wirklich darüber nach, ob das richtig ist oder falsch. Regeln sind halt einfach für mich, um den Kopf abzuschalten. Ja, die meisten Regeln brichst du dann irgendwann und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Und meine einzige Sache, die ich für mich so inne gehabt habe, ist einfach, ich versuche, das so zu denken, dass die Zeit meiner Frau wichtiger ist als meine eigene Zeit. Also wenn es eine Sache zu tun gibt, die wir beide dieselbe Zeit brauchen, dann versuche ich das zu machen, um ihre Zeit zu schützen. Ja, deswegen geht sie auch viel aus zum Beispiel und ich nutze das eher selten. Oder ich versuche, die Kinder abzuholen, bringen tue ich sie sowieso jeden Tag und so. Und einfach, um das klar zu machen, sie soll ihren Freiraum haben und aus meiner Sicht funktioniert das gut. Das ist eine einfache Regel. Und einfache Regeln sind meistens gute Regeln.
Interessant. Hast du das Gefühl, dass, was ich persönlich manchmal habe, dass dadurch, dass Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt wurden, dass sozusagen wir als Männer in einer riesen Bringschuld sind und dass sowas wie Gleichberechtigung erstmal damit anfängt, dass wir viel mehr machen sollten? Oder ist das eine zu penible Sicht der Dinge, zu sagen, naja, es geht um unsere Beziehung zwischen mir und meiner Frau oder meiner Partnerin. Wir müssen für uns den Weg finden, was gleichberechtigt ist. Oder muss man so,
also erstmal kann und will ich auch nicht die Vergehen anderer Männer letzten Endes gut machen. Ja, das ist nicht mein Ziel. Ich denke, das muss man mit sich und seiner Frau oder seiner Familie besser gesagt, weil die Kinder haben natürlich auch ein Recht, da Mitspracherecht letzten Endes mitzubestimmen, wie ihre Art von Familie aussieht, ne? Das muss man letztlich unter sich ausmachen. Und ich versuche aktiv, andere Lebensmodelle nicht zu bewerten. Das fällt jedem schwer, mir auch. Aber ich denke mir so, wenn ein Christian Lindner der Meinung ist, er kann keine Elternzeit nehmen, ja, dann ist das seine und die Entscheidung seiner Frau. Dann müssen die das untereinander abkaspern. Und ich muss dazu auch nicht unbedingt eine Meinung haben. Ich kann nicht zu allem eine Meinung haben. Dazu will ich auch gar keine Meinung haben. Das ist deren Entscheidung, die sind für mich so weit weg. Ja. Ich muss ja sehen, was in meinem Leben Sinn macht. So. Und da versuche ich halt, mich am Kontext nur meiner Familie zu orientieren. Aber es ist schwer, weil wir haben ja festgestellt, Rollenmodelle existieren nicht. Es gibt diese anderen negativen Rollenmodelle. Und auch wenn man versucht, irgendwie wie so eine Box, um sein eigenes Doing zu packen und sich nicht zu sehr zu beeinflussen, überall ist dieser Einfluss. Er kommt in Werbung, er kommt in Gesprächen mit anderen, er kommt in Dingen, die auch die Kinder irgendwo aufnehmen, so aus der Schule, aus der Kita und wie das alles letzten Endes in unserer Familie funktioniert. Ja. Und dann, ich denke, es würde unendlich viel Energie kosten, sich dessen zu erwehren. Ich versuche einfach nur, das natürlich irgendwie für mich bewusst zu machen, okay, es gibt diese Einflüsse. Ich versuche für mich eine Entscheidung zu treffen, für meine Frau, mit ihr, mit den Kindern. Ja.
Ich bin sehr begeistert und beeindruckt, wie, ich würde sagen, ambitioniert du bist auch in deiner Rolle als Vater. Also du hast ja gesagt, du bist sehr ehrgeizig und willst sehr, sehr viele Sachen machen und gut machen. Und ich glaube, das sieht man total auch in der Arbeit und der Tätigkeit, die du auch als Vater hast. Du hast dich informiert, du hast dir extra so diesen bekannten Freunden einen Feuerwehrmann ausgesucht, weil du meinst, das ist eine wertvolle Perspektive, die kann mir helfen, über meine Situation Erkenntnisse zu gewinnen. Ja. Das finde ich total inspirierend, auch tatsächlich auch für unsere ZuhörerInnen. Übrigens werde ich auch den Link für den Blog Liberating Motherhood auch in den Shownotes packen, dass die ZuhörerInnen auch sich darüber informieren können. Ich glaube, wir sind bald fertig. Ich wollte aber noch einen Punkt ansprechen, nämlich du bist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und du bist ja auch Jahrgang 86.
Ja.
Und als wir uns letzte Woche getroffen hatten, um uns auf dieses Gespräch vorzubereiten, hattest du mir erzählt, dass es dieses Modell des Babyjahr gab, als du auf die Welt kamst in der DDR, dass deine Mutter ein Jahr lang zu Hause bleiben durftest, was ein Novum war für erstgeborene Kinder. Und da habe ich dann später, das kannte ich alles nicht, ich habe das recherchiert, tatsächlich in der DDR wurde 1976 für zweite Kinder und also weitere Kinder das Babyjahr eingeführt. Vorher war es, glaube ich, nur 5 Monate nach dem Mutterschutz. Und 1986 wurde das Babyjahr auch für erstgeborene Kinder, also dass die Mutter beim ersten Kind auch ein Jahr lang zu Hause bleiben durfte. Und das war eine ziemlich kurze Zeit, ne? Also nur noch ein paar Jahre, bis das dann eben aufgrund der Wende nicht mehr da war. Und auf in Westdeutschland hat man andere Modelle gehabt. Man hat eigentlich so nicht etwas, was wirklich für alle Frauen gegolten hat. Erst später, 20 Jahre später, also 2005, hat man das Elterngeld eingeführt. Und da habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden, das thematisiert hat diese Debatte im Bundestag. Da war ganz viel die Rede von diesem schwedischen Modell von Elternzeit, wo Frauen sehr viel, wo Frauen Elterngeld bekommen, um zu Hause zu bleiben. Und da war keine Rede von dem Babyjahr in dieser Bundestagsdebatte, als es um dieses Gesetz ging. weil wahrscheinlich das keine Rolle spielen sollte. Das war aus der DDR und man wollte da nicht so wirklich anerkennen, dass es sowas gab. Und jetzt sind wir sehr lange mit der Aufarbeitung der DDR beschäftigt und es wird oft gesagt, Frauenpolitik war besser in der DDR, das Frauenbild war stärker, aber eben die Care-Arbeit und die Sorgearbeit, die wurde wahrscheinlich in den meisten Fällen weiterhin von Frauen übernommen. Hm. Wie, genau, und jetzt den Bogen zu schließen, du bist jetzt in der Postwendezeit aufgewachsen. Hm. Wie hast du das Gefühl, dass diese Sozialisation in der Postwendezeit in Sachsen-Anhalt dich geprägt hat oder in irgendeiner Art und Weise dich zu dem Vater gemacht hast, der du heute bist? Oder eigentlich sagst du, nee, spielt keine Rolle?
Also es wäre ja natürlich eine Lüge zu sagen, dass ich da nicht irgendwie sozialisiert wäre. Ja, also das natürlich bin ich da sozialisiert. Also das geht ja auch gar nicht anders. Wie ich kann ja nicht außerhalb dieses Systems gelebt haben. Ich glaube, also erstmal die 90er sind eine super verrückte Zeit gewesen in Ostdeutschland. Ganz viele verrückte Sachen sind passiert. Ja, und meine Eltern haben die Chance ergriffen, haben sich selbstständig gemacht. Das haben vielleicht ganz viele andere Eltern nicht gemacht. Neulich habe ich eine Studie darüber gelesen, dass ja die gerade in Ostdeutschland das Selbstständige oder die Selbstständigkeit oder Startups, wie man heute sagen würde, so, dass das eher unterrepräsentiert ist. In Deutschland gibt es das wenig, in Ostdeutschland gibt es das wenig. Wir seien wohl zu risikoaffin, nee, was ist das Gegenteil von affin? Risikoavers.
Avers.
Genau. Wie auch immer, in meinem Umfeld gab es ganz viele, die das gemacht haben. Ja, und dadurch habe ich wahrscheinlich einfach die Sachen auch ein bisschen anders gesehen als vielleicht andere, ich weiß es nicht, kann ich schlecht beurteilen. Ich weiß nur, dass meine Eltern viel gearbeitet haben, dass wir viel, ich und mein Bruder viel alleine gewesen sind und uns einfach auch selbstständig dann beschäftigt haben oder mit unseren Freunden. Wir waren viel draußen letzten Endes, aber das ist auch eine ganz normale Dorfgeschichte, wahrscheinlich ist in Westdeutschland wird die nicht anders erzählt. Ich habe mich mit diesem DDR-Erbe vielleicht auch erst später beschäftigt. Ich muss ja dazu sagen, bevor ich Ingenieur geworden bin, habe ich Geschichte studiert. Ich habe mich sehr für Geschichte interessiert. Jetzt weniger für die DDR-Geschichte, aber mehr generell für so eine Abläufe, für Konstrukte, die da so existieren. Und ich bin auch immer noch eher so geprägt, dass ich sage, mich interessieren philosophische Themen grundsätzlich. Ne? Und sicherlich, also wie gesagt, das hat was mit mir gemacht. Und das hat mich als Mensch zu dem gemacht, was ich bin. Und deswegen gibt es auch ganz viele Sachen, wo ich sage, die waren in dem Moment vielleicht super negativ. Ja, meine Eltern haben sich getrennt. Ne? Aber das hat mich ja zu dem gemacht, was ich bin. Deswegen versuche ich das auch irgendwie nicht wirklich zu bewerten. Zu sagen, mal ist es gut, mal ist es schlecht. Heute fühle ich mich schlecht damit. Hätte ich mir was anderes gewünscht. Wer weiß, wo ich wäre, wenn das denn nicht passiert wäre. Denn lauter Konjunktive könnte man hier an die Wand malen. Aber da, wo ich jetzt bin, da fühle ich mich eigentlich sauwohl. Ne? Und von daher ist das sicherlich alles am Ende im Moment glückliche Umstände gewesen. Für mich zumindest. Ja. Das kann ich für meine Eltern jetzt wahrscheinlich nicht einfach so sagen, logischerweise. Genau, ja. Trifft es das, was du wissen wolltest? Die Frage war sehr kompliziert formuliert von dir, deswegen ja, hoffe ich, dass ich sie beantwortet
ja,
habe.
Ja, das war sehr kompliziert, das tatsächlich, aber ich glaube, das war eine schöne Antwort.
Ja.
Also auch ja, sehr gute Antwort. Ich würde sagen, wir beenden es da. Das ist schon sehr viel Stoff und sehr viele schöne Gedankenanstöße. Ich finde das ja wirklich schönes Gespräch. Ich bedanke mich.
Eine Sache muss ich auch noch sagen.
Ja.
Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich meinen Nachbar ausgesucht habe, weil er alleinerziehender Vater ist. Ja. Lieber Nachbar, du hörst es sicherlich irgendwann. Ich habe dich ausgesucht, weil du Hertha-Fan bist und ich als Union-Fan natürlich ziemlich über dich ablästern kann. Nur, dass du es schon mal gehört hast. Ja.
Sehr schöner Addendum, Kurzskript. Ja, dann bleibt nichts anderes. Ich bedanke mich bei dir, Martin.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, dass du ein paar gebrannte Mandeln heute Nachmittag abbekommst. Und ja.
Ja, Matthew, vielen Dank auch von meiner Seite. Das war ja auch für mich so ein bisschen aufschlussreich, so diese Selbstreflexion. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, auch auf die anderen, die ja mit dir letzten Endes diese Interviews führen. Mhm. Ne? Da wird man sicherlich auch viel lernen darüber.
Ja. Super, danke.
Gerne.